Talk mit Thies. Mit
Thies. Selten, dass ein aktiver Fußballer WM-Experte ist, aber 2018 hat es geklappt. Christoph Kramer steht hier in Baden-Baden für das ZDF im Studio. Als Spieler zurzeit bei Borussia Mönchengladbach. 2014 wurde er mit der deutschen Elf Weltmeister in Rio. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Der Mann mit dem schönsten Ferienjob der Welt, oder?
Auf jeden Fall.
Also, es ist ja ungewöhnlich, dass tatsächlich ein aktiver Fußballer endlich mal, muss man sagen, auch als Experte zur Verfügung steht. Wie war der Moment, als Sie dich gefragt haben? Denn gesehen hat man das im Fernsehen eigentlich noch nie, ne?
Nee, das stimmt. Also es ist natürlich, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, aber natürlich musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, weil als aktiver Spieler ist das natürlich immer so ein schmaler Grat, den man gehen muss. Aber den schmalen Grat traue ich mir zu, weil ich einfach glaube, dass kein Mensch der Welt dir böse sein kann, wenn man einfach ehrlich seine Meinung sagt.
Ja.
Und da, glaube ich, hat auch jeder Mensch ein feines Gespür. Und solange es immer offen und ehrlich ist und irgendwie es echt wirkt, kann es kein Mensch nicht gut finden. Und von daher ist es, wie gesagt, ein schmaler Grat als aktiver Spieler. Aber ich schnuppe auch ganz gerne mal in andere Gebiete rein. Von daher muss ich nicht so lange überlegen.
Aber was gibt es denn sonst noch außer Fußball, wo du deinen Senf dazugeben kannst?
Boah, sonst außer Fußball habe ich mehr so ein oberflächliches Wissen von vielen Gebieten. Ja. Also auch da gebe ich meinen Senf dazu, aber das wäre jetzt nicht so, wo ich sage, dass ich da unbedingt auch in Anführungsstrichen Experte sein würde.
Ja, aber es geht ja auch nur um Interessen. Man muss sich ja nicht dazu auskennen.
Nee, das stimmt.
Aber was sind so deine Interessen so außerhalb vom Platz?
Also interessieren tue ich mich eigentlich in der Tat, auch wenn es ein bisschen spießig klingt, echt für Geschichte.
Ja.
Das finde ich immer ganz spannend und ganz cool, auch wie sich das alles aufbaut, dass es sich immer wieder wiederholt, dass man nie aus seinen Fehlern lernt, als einzelne Person, aber auch in der gesamten Geschichte. Und das interessiert mich so ein bisschen. Ja, und sonst habe ich auch noch ein paar andere Interessensfelder, aber es beschränkt sich bei mir sehr auf den Fußball, muss ich sagen.
Ja, ist kein Wunder. Also später hast du für anderes noch genug Zeit.
Genau.
Ja. Welche Geschichte denn speziell? Also auch vor allem die deutsche Geschichte? Oder?
Deutsche Geschichte speziell, so europäische Geschichte ab 1789. Das hatte ich dann in der Schule in meinem Geschichts-LK, das hat mich vorher gar nicht so interessiert. Da habe ich irgendwie
also
die
französische Revolution.
Ab da dann, wie sich das dann alles aufbaut, das fand ich in der Schulzeit sehr interessant. Interessant und bin dann so ein bisschen am Ball geblieben. Also das finde ich ganz cool. Ja.
Oh, ich sehe schon, du bist einer, bei dem aber auch wirklich was hängen geblieben ist. Bei mir ist so dieses Geschichtswissen, also es wird immer leicht aufgefrischt, aber es geht sofort ganz nach hinten irgendwo hier.
Ja, aber
in die Cover.
Da schätze mich falsch ein. Also bei mir ist auch nur in Geschichte ein bisschen was hängen geblieben, weil es mich auch interessiert. Aber wenn du mich jetzt zu Mathe oder so fragst, da ist nicht mal was hängen geblieben.
Leider, ich direkt
durchgesiedelt.
Ich meine auch nur Geschichte.
Ja, ja,
okay. Hey, von Mathe reden wir gar nicht. ich meine auch nur so Geschichte. Man vergisst so viel. Wobei Jahreszahlen sind ja das Gruseligste.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch nicht für den Gesamtzusammenhang auch nicht das entscheidende Jahreszahl.
Nein, überhaupt nicht. 333.
Kommt Rom aus dem Ei.
Echt? Nein, bei Issos Keilerei. Das war also einer von diesen Schnacks. Habt ihr auch irgendwelche Merksprüche gehabt?
Ey, wir hatten ganz viele Eselsbrücken, muss ich sagen. Aber Jahreszahlen und vor allen Dingen die vor 1789, ne, kannst du mich mit jagen.
Alles nach 1789. Also, Christoph als Experte jetzt beim ZDF, dort im WM-Studio. Ansonsten hättest du die WM aber auch natürlich mit großem Interesse verfolgt. Denn du bist ja auch richtiger Fußballfan, oder? Du bist immer noch Fan.
Ja, natürlich. Also, das sollte man sich auch immer beibehalten. Also nur weil man einmal dabei war, heißt es ja nicht, dass man das dann so nicht mehr mag. Also ich gucke sowieso die WM, ob jetzt oder als Kind. Ich fieber da immer entgegen, gucke alle Spiele. Ich finde das toll. Klar, weil ich Fußball mag, aber auch einfach, weil so eine Weltmeisterschaft auch für alle irgendwie was Besonderes ist. Und deswegen gucke ich es mir immer ganz gerne an. Und dann kann ich auch, ob ich jetzt zu Hause meinen Senf dazugebe oder vor dem Mikro, macht ja jetzt nicht so den Riesenunterschied.
Ja, aber das ist das Schöne. Ich habe zum Beispiel auch, kenne Leute, die sind Theaterschauspieler, die gehen aber nicht mehr ins Theater sonst. Die gucken sich nichts mehr an. Freund von mir war aber auch mal Bundesliga-Profi und der saß bei jedem Spiel. Und wenn er Samstagnachmittags nicht gespielt hat, dann hat er die Konferenz geguckt und jedes Champions-League-Spiel. Also auch wie ein Fan. Das finde ich das Schöne. Die Fußballer sind tatsächlich noch Fans und sie gucken.
Ja, ich glaube auch, sonst kannst du es nicht schaffen. Also du wirst kein Fußballer, wenn du es nicht auch mit Haut und Haar liebst und dabei bist.
Das Gute ist, man kann beim Fußball ja zu Hause auf der Couch sitzen bleiben. Genau. Beim Theater muss man weggehen.
Das stimmt.
Weißt du, das ist der Unterschied, fällt mir jetzt ein. Ja. Mit wem hättest du denn geguckt, wenn du jetzt nicht Experte im Fernsehen wärst?
Ja, mit Freunden und Familie.
Habt ihr eine feste Runde irgendwie?
Ja, das nicht. Die wird das immer nicht wieder durchgemixt. Also ich bin ja nicht der Public Viewer, sondern eher in entspannter, etwas größerer Runde natürlich zu Hause, aber
ja.
Ganz auf entspannt.
Du hast gerade gesagt, du hast als kleiner Junge natürlich die Weltmeisterschaft schon verfolgt mit Begeisterung. Wo warst denn du 2006? Ich weiß nicht, wie alt warst du da? 16, 17, 18 um den Dreh irgendwie? Unser Sommermärchen.
Ja, ich war 15.
Du warst 15. Ja. Wie hast du die WM im eigenen Land damals erlebt? Was weißt du noch?
Ich weiß, dass ich damals hatte ich ein Schülerpraktikum bei der Deutschen Bank zu der Zeit.
Ja.
Hab immer mit Freunden so die Spiele hinterher nachgespielt. Wir haben eine große Nachbarschaft und da haben wir immer dann, ja, wie Jungs halt so sind, ne, nach den Spielen immer abends noch spät raus unter Laternenlicht ein bisschen Fußball gespielt und war natürlich eine ganz, ganz geile Zeit, die WM im eigenen Land.
In Solingen war das?
Genau.
Wer war dein Star aus der Elf?
Ja, Poldi Schweini,
ganz klar. Poldi Schweini, die dann 2014, als du selbst bei der WM dabei warst, ja auch dabei waren.
Ja, ist schon eine verrückte Geschichte insgesamt gewesen. Für mich natürlich auch ja, wie im Traum und unerwartet und echt einfach.
Und da liegen nur 8 Jahre dazwischen.
Ja, ja. Aber 8 Jahre im Fußball, das ist so wie ein ganzes Leben fast. Ja.
Wer hat dich zum Beispiel von den Nationalmannschaftskollegen, die du getroffen hast, wer hat dich so am meisten überrascht? Also ich bin jetzt zum Beispiel überrascht, wie groß du bist.
Ja, das sagen viele.
Das sieht man gar nicht im Fernsehen.
Nee.
Du bist ja ein Riese. Du könntest ja auch Basketballer werden.
Ja, das vielleicht nicht, aber...
Wie groß bist du? 1,92?
Ja, genau.
Echt?
Ja. Oh,
gut geschätzt. Ja. Hat dich irgendjemand überrascht damals? Und sagt, der ist ja ganz anders, als ich dachte.
Also ich muss sagen, ich hatte keine Erwartungen. Ich bin jetzt nicht reingegangen und habe gedacht, der ist so, der ist so, der ist so. Man kannte die halt nur aus dem Fernsehen. Das waren für mich in erster Linie waren das für mich halt gute Fußballspieler. Und deswegen habe ich sie immer nur so sportlich auf dem Platz gesehen und gar nicht so als Menschen wahrgenommen. War halt so. Aber deswegen hat mich auch jetzt niemand so großartig überrascht. Also es war ein sehr, sehr, 2014 sowieso, also ein sehr homogenes Team.
Ja.
Alles total nette Leute, richtig korrekt und da hat man sich sehr schnell so gefühlt, als wäre man schon 10 Jahre dabei gewesen.
Was mir auffällt, normalerweise bei den Spielern heute, auch in der Bundesliga natürlich, gut, ich kann deine Haare kann ich heute nicht sehen, du hast eine Kappe auf gerade, eine schwarze Kappe, weiß ich, gut frisiert heute Morgen schon?
Ja, eher nicht, deswegen eine Kappe.
Wann dauern die Haare länger, für den Expertenauftritt im Fernsehen jetzt oder vor einem Bundesligaspiel?
Ach so, ja, vorm Expertenauftritt. Also,
das schon.
Weil jetzt werden sie mir gemacht, deswegen sieht das jetzt auch so gut aus. Und vor dem Bundesligaspiel mache ich sie mir selber, aber im Hotel und danach nicht mehr, also nicht mehr vorm Rausgehen und so. Und deswegen sieht es meistens auch im Spiel so ein bisschen wüst aus. Aber jetzt im Fernsehen ist das natürlich 1A.
Siehst du, und das finde ich ganz schön, wenn es im Spiel wenigstens wüst aussieht.
Ja, ja.
Bei manchen sind die Frisuren so stabil und so gut und mit so viel Liebe gemacht, die sehen auch nach 90 Minuten noch so aus.
Ich hätte auch gerne so eine Haarstruktur. Ich glaube, das liegt an der Haarstruktur. Ich hätte das auch gerne so, aber bei mir kannst du so viel Haarspray benutzen, das klappt einfach nicht.
Ja.
Deswegen bin ich da haartechnisch ein bisschen zurück.
Denn das fällt heute auf, selbst beim Training. Sie sind ja alle so ein bisschen inszeniert. Das ist eine Sache, die du nicht so lebst. Wie wichtig ist denn das eigentlich, dass jemand sich heute auch über die sozialen Netzwerke darstellt, dass man die Leute immer am Ball hält, immer am Laufen hält? Wie wichtig ist das?
Ich habe da so ein bisschen so eine kontroverse Meinung zu. Ja. Ich glaube, dass viele machen, um so eine Marke aus sich zu machen, eine Markenbildung, was wirklich, ich sehe das für nach der Karriere als absolut sinnvoll an, aber eigentlich nur aus finanzieller Sicht.
Mhm.
Es macht für mich schon Sinn. Ich sehe den Sinn dahinter.
Okay.
Vollkommen. Und ich habe da auch gar nichts gegen. Ich finde das sogar gut, wenn das einige Leute machen. Ich sehe nur die Gefahr jetzt bei Fußballern gar nicht so. Aber insgesamt bei dieser ganzen Social-Media-Hetze ist es halt so ein bisschen so, dass man sich immer vergleicht. Nicht, das ist kein aktiver Gedanke, dass man denkt, warum hat der mehr Follower als ich zum Beispiel.
Ja.
Das denkt man nicht aktiv. Aber im Unterbewusstsein, glaube ich, vergleicht man sich immer und strebt immer nach mehr. Und man kann nie satt werden, weil es immer einen geben wird, egal auf welchem Niveau man ist, der mehr hat. Und deswegen, wenn meine Kinder mich jetzt fragen würden, die ich noch nicht habe, mit dem ganzen Social-Media-Kram, ich würde davon abraten, weil du wenn du dich ständig vergleichst, kannst du nicht zufrieden werden oder sein. Und ja, man muss schon so ein bisschen Seele und Körper natürlich verkaufen bei der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, ich sehe den Sinn dahinter. Gerade aus finanzieller Sicht macht es Sinn. Und gerade in der heutigen Zeit ist das auch das Einzige, was wirklich richtig Sinn macht.
Aber so ein bisschen Eitelkeit ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spieler schon dabei, oder?
Ja, bei mir also, auch. Ja, also, wer ist nicht eitel?
Ja,
es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie...
Aber manche sind übermäßig eitel.
Ja, natürlich, aber...
Ich sagte nur, wir vom HSV, ne? Ja. Für uns ist das ja nicht so gut gelaufen. Ne? Wir hatten ja mal kurzzeitig einen Kroaten, Alen Halilovic. Ja. So ein kleiner, der Balkan-Messi, wie er genannt wurde. Da gab es die Situation, dass der, bevor er in so ein Tackling ging, in so einen Zweikampf, hat er sich nochmal die Haare gerichtet. Und da habe ich gesagt, ey Leute, ich möchte nicht, dass ihr euch während des Spiels um eure Haare kümmert. Also, oder übertreibe ich jetzt?
Ja, das ist übertrieben, weil der war richtig gut. Also dem heutigen HSV mit dem Trainer, wie sie jetzt Fußball spielen, würde der richtig gut tun.
Ja, der kommt ja wieder.
Ja.
Wir haben den erstmal wieder.
Ja, dann aber wird man sehen, der ist richtig gut.
Aber du weißt, was das Problem ist.
Das Problem ist, dass wenn es beim HSV nicht läuft, dass man sich mit so einer Scheiße beschäftigt.
Ja.
Das ist so scheißegal, ob er sich vor dem Zweikampf die Haare macht, weil der ist nicht der Spieler, der in Zweikampf übermäßig hart geht. Das ist der Spieler, der dem HSV vielleicht irgendwann mal die Spiele entscheidet. Und wenn es dann läuft, stell dir vor, du gewinnst das Spiel 3-0, es kräht kein Hahn danach, ob der sich die Jahre macht
oder nicht. Nein, natürlich nicht.
Aber weil beim HSV als in den letzten Jahren alles scheiße war, hat man halt angefangen, auf solche Sachen zu achten, die keinen Menschen interessieren.
Das war ja nur ich.
Nee, nicht nur du.
Nee?
Nein.
Wer denn noch?
Ja, alle HSV-Fans, sag ich dir. Nein, das ist ja auch menschlich.
Natürlich.
Das ist menschlich. Wenn es nicht läuft, dann... schiebt man es immer auf solche Kleinigkeiten, die ja nichts mit dem Spiel zu tun. Und hätte sich vor dem Zweikampf nicht die Haare gemacht, hätte er auch nicht gewonnen.
Aber weißt du, was das Schlimme war? Der ist halt nicht mit zurückgelaufen.
Ja,
deswegen haben wir ihn ja erstmal nach Spanien ausgeliehen, also wir.
Jetzt hat er es gelernt, Ich halt von ihm eine Menge, muss ich sagen.
Das ist gespannt. Gut. Aber du hast nicht gegen ihn gespielt, oder? Schon?
Nee, ich glaube nicht.
Das nicht. Er war ja nur kurz da.
Genau.
Er hat uns aber einmal den Arsch gerettet gegen einen Amateur im DFB-Pokal. Erste Runde. Ja. Er hat das Tor geschossen.
Und der ist noch ganz jung. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, der kann sich noch ganz oft die Haare machen und das wird macht alle glücklich.
Also gut, er soll die Haare auch weiterhin schön haben. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück in Hamburg und wird wohl mit eingebaut in das System, das sie jetzt aufbauen wollen. Aber wenn er nicht mehr zurückläuft, dann...
Na, der Titz ist ein guter, der kriegt den hin.
Für einen Arbeitgeber ist es doch nicht wichtig, oder dass ein Spieler sich in den sozialen Medien gut darstellt. Oder welchen Wert hat es für den Arbeitgeber?
Ja, natürlich auch einen Wert. Also das ist ja, dass man sich heutzutage groß vernetzt und dass auch eine Markenbildung ist. Es geht ja ein bisschen weg von Fernsehwerbung, von Print, von allem Möglichen, sondern es bezieht sich groß auf die sozialen Medien. Und wenn dann die Spieler von Borussia Mönchengladbach viele Follower haben und sich ständig mit Borussia Mönchengladbach vernetzen, ist das auch für die Marke und den Verein Borussia Mönchengladbach gut. Und ich glaube, dass man momentan noch ein bisschen unterschätzt, was die sozialen Medien für eine Macht haben. Und das wird tendenziell eher mehr als weniger.
Ja.
Und von daher, wie gesagt, ist es auch für den Arbeitgeber gut und die Sache macht im Allgemeinen Sinn. Aber ich habe da halt eine Meinung zu, dass mir das alles so ein bisschen, mir fällt kein anderes Wort als peinlich ein, aber das ist so ein bisschen, du weißt, was ich meine, es ist ein bisschen komisch. Das ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich jetzt persönlich voll hinterstehe.
Nein, es ist viel Posen, es ist auch nicht das echte Leben, das muss man auch immer sehen, auch wenn es schön ist. Ich habe jetzt vor der Sendung gar nicht geguckt, aber hast du Instagram?
Ja, ich...
Das hast du schon?
Ja, klar.
Und wie viel machst du?
Ja, also jetzt bei der WM mache ich richtig viel. Weil ich auch mal, weil ich die Marke Christoph Kramer gerade vorantreibe so ein bisschen. Aber auch nur um das, also ist für mich so eine Testphase. Nach der WM werde ich dann wieder deutlich weniger machen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, weil natürlich auch viele Leute auf mich rantreten und sagen, willst du nicht mal und sowas. Und deswegen habe ich gesagt, für die WM werde ich es wirklich auch nutzen und werde dann mal gucken, wie das ankommt, wie ich mich damit fühle. Aber, wie gesagt, ich habe da so... Das ist nicht ganz ich, muss ich sagen. Also ich fühle mich in dieser Rolle, in den sozialen Medien, fühle ich mich nicht so unfassbar wohl, muss ich sagen. Also es ist okay, ich mache das auch ab und zu, habe ich auch gar kein Problem mit, gehört auch dazu in der heutigen Zeit, aber so richtig, dass ich sage, boah, ist das geil, das habe ich nicht.
Viele, die jetzt mitreden, natürlich, wo die WM auch nicht so gut angefangen hat für die deutsche Elf, die wissen ja nicht richtig, wie es ist, innerhalb dieser Mannschaft zu sein. Wann gab es in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen mal so einen Augenblick, wo du wusstest, Leute, keiner von euch weiß wirklich, wie es jetzt ist, Teil dieses Teams zu sein?
Ich hatte jetzt nicht so den aktiven Gedanken, dass ich sage, boah Leute, keiner weiß, dass hier, wie das jetzt wirklich abläuft. Also ich finde schon, dass der DFB sehr, sehr transparent ist, auch in der Berichterstattung, auch so rund ums Team. Aber natürlich im inneren Kern wird das schon anders angesprochen. Es wird immer viel von Presseseite darüber diskutiert, wie gelassen der Bundestrainer ist und wie nicht das ist alles. Man muss ja auch irgendwie Sachen haben, die man schreibt. Das verstehe ich auch alles, aber eigentlich glaube ich, sind jetzt auch nach dieser, nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko, waren, glaube ich, alle sehr, sehr entspannt. Also und von Medienseite wurde es eher so ein bisschen windig und unentspannt. Okay, klar, ist ein bisschen mehr Druck dann, aber ich glaube, es ist alles noch in ruhigen Gewässern.
Aber was die Spieler tatsächlich auch selbst ja gesagt haben, es fehlte der letzte Biss, es fehlte tatsächlich die Gier. Kannst du, ist das für dich logisch, dass mit vielen Weltmeistern, die so viel erreicht haben und dann noch Champions League, dass dieser absolute Durst, den du vielleicht tatsächlich brauchst, um mit Glück am Ende dabei zu sein, dass der einfach nicht da ist? Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil das Unterbewusstsein einfach nicht mitspielt.
Also ich weiß, dass ich auch eine sehr extreme Meinung zu dieser Geschichte habe, aber ich kann nicht auf diese emotionalen Sachen immer einsteigen. Ich glaube, dass ein Mexiko-Spiel im Spiel zu begründen ist, aber immer nicht durch diese emotionalen Sachen. Also wenn man verliert oder im negativen Fall, wenn man schlecht abschneidet, dann ist man immer schnell dabei, die Charakterfrage zu stellen, ob Führungspersonen fehlen, ob die Gier fehlte, was war mit der Körpersprache, mit der Einstellung, mit der Moral. Ich halte das alles für komplett überbewertet und Quatsch, weil man, weil es mir zu erfolgsorientiert ist. Also wenn man jetzt mal Schalke 04 als Beispiel nimmt, von den letzten beiden Jahren, einmal Zwölfter und einmal Zweiter, in dem Jahr mit dem gleichen Kader, in dem Jahr, wo sie Zwölfter wurden. Was war das für eine charakterlose Schweinetruppe? Und in dem Jahr, wo die Zweiter wurden, die sind gegen Dortmund zurückgekommen, die haben Herz gezeigt, Malocha-Qualität, aber der wahre Grund ist Platz 12 und 2. Und das war die gleiche Mannschaft, das sind die gleichen Typen und die Typen sind super. Also Schalke 04 hat eine richtig geile Truppe so. Aber halt einmal wurden sie zerrissen, weil sie Zwölfter sind, und einmal wurden sie hochgejubelt, weil sie Zweiter sind. Und deswegen, es ist alles immer, diese emotionalen Erklärungen, die bringt man immer an im Erfolg oder meistens sogar im Misserfolg noch mehr. Und deswegen steige ich nie auf dieses Thema ein, weil es mich selber tierisch aufregt.
Aber du weißt schon, wie frustrierend das ist, einfach, und dir geht es ja auch nicht anders, nach dem Warum zu fragen.
Ja.
Warum, aber was ist passiert? Dann,
ja, dafür reicht die Sendung nicht. Aber da muss man sich richtig hinsetzen, sich damit richtig beschäftigen. Ja,
aber gibt es überhaupt eine Erklärung? Ja,
da gibt es so viele Erklärungen im Spiel. Aber nur zu sagen dann, boah, Körpersprache hat mir heute nicht gefallen und die Gier hat irgendwie gefehlt.
Ja.
So einfach ist es im Fußball nicht mehr.
Aber Psychologie spielt natürlich wahrscheinlich die größte Rolle von allen zurzeit.
Ja, auf jeden Fall. Also sowas wie Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, Mut, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente im Fußball.
Aber das haben wir. Selbstbewusstsein haben wir.
Genau. Aber das ist auch ganz wichtig und für unser Spiel ist das gerade wichtig.
Ja.
Psychologie ist aber auch so ein bisschen, also so Sachen wie Gier und wie Einstellungssache und Charakter, das ist... Ich würde keinem unterstellen, dass er das nicht hat, auch wenn das bei manchen nicht so aussieht, weil die eine andere Körpersprache haben. Aber die kommt nur zur Sprache, wenn es nicht läuft.
Ah, okay, alles klar.
Und das macht keinen Sinn in meinen Augen. Also zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, Mesut Özil hatte jetzt eine schlechte Körpersprache gegen Mexiko. Der hat die gleiche Körpersprache, wo er dreimal zum Nationalspieler des Jahres gewählt wurde und 2010 wahrscheinlich der beste Spieler des Turniers war. Hatte der genau die gleiche Körpersprache. Wenn Mo Salah seine Ärmel runterzieht und seine Hände damit versteckt und da rumrennt wie ein Schluck Wasser in der Kurve, drei Tore schießt, sagt danach keiner, boah, geiles Spiel, drei Tore gemacht, aber Körpersprache hat mir gar nicht gefallen.
Körpersprache.
Und deswegen, das ist immer so, im Misserfolg holt man sowas immer raus und das finde ich, ist nicht gerecht.
Die Psychologie, die so wichtig ist, und es ist ja auch, glaube ich, die Psychologie, wegen der du seitdem du 14 bist, keinen Elfmeter mehr geschossen hast. Ne?
Ganz genau.
Was war das noch? Ein verschossener Elfmeter mit 14. Ja. Erinnere ich mich noch irgendwie.
Ganz wichtiges Hallenturnier mit Bayern 04 Leverkusen der Jugend. Und das ist ein Erlebnis, das hat mich nie mehr losgelassen.
Aber entschuldige bitte, ein Hallenturnier? 7-Meter-Tore oder was? Also diese kleinen Handball-Tore.
Ja,
diese kleinen.
Ja. Kläglich gegen die Weichbodenmatte dahinter.
Und das reicht für den Rest?
Wahrscheinlich ja. Das muss es gewesen sein.
Naja. Also, wo wir dich da haben, wollen wir natürlich noch ganz kurz mal über dieses unglaubliche Turnier 2014 sprechen. Diesen Bodycheck, den du selber, den hast du noch mitbekommen, alles was danach war, jetzt nicht. Dass du den Schiedsrichter damals tatsächlich gefragt hast, Schiri, ist das hier das Finale? ist das so richtig weitergegeben?
Also ich weiß es nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber hat, warum soll er lügen, habe ich mich ja
gefragt. Okay. Ich habe mich kurz gefragt, du bist ja eine Viertelstunde später dann verletzt ausgewechselt worden, aber die Zeit zwischen Bodycheck und Auswechslung, knapp 15 Minuten, wie hast du die in Erinnerung?
Ja, die gar nicht.
Ach, tatsächlich gar nicht. Und
das ist ja die einzige Zeit
zwischen Bodycheck und Auswechslung. Also ich dachte, nur ein paar Minuten hättest du nicht in Erinnerung.
Nee, das war so der Abschnitt, den ich nicht habe, sonst habe ich alles.
Und ich habe mir das Spiel jetzt lange nicht mehr angeguckt, aber wie oft hattest du den Ball danach noch?
Boah, das weiß ich auch nicht. Aber also stimmt, ich hatte noch so ein paar Aktionen. Es sah auch noch ganz rund aus von der Körperbewegung, aber...
Also funktioniert hast du damals?
Ja, motorisch, ja.
Das Trikot aus dem Finale, wo ist das heute?
Bei mir im Wohnzimmer.
Verpackt in der Schublade? Schön.
Nee, aufgehangen.
Aufgehangen.
Wenn du so ein Trikot hast, was willst du damit in der Schublade?
Hinter Glas?
Ja, klar.
Die 23?
Ja.
Hängen da noch mehr Trikots?
Ja, ich habe da so meine ersten Trikots, mein erstes Bundesligaspiel, mein erstes Zweitligaspiel, mein erstes Champions League-Spiel von Leverkusen, Gladbach, Bochum.
Ach,
und
schön.
Mein WM-Final-Trikot. Ja, wenn du so, ich bin ja dann auch Romantiker genug und die dann auch.
Ja, klar. Und das erste Bundesliga-Tor. Ich weiß, es war eine 53. Minute, das weiß ich noch.
Hannover 96 zu Hause.
Zweiter Spieltag. Mhm. Hannover 96.
Vor der Nordkurve.
Was hast du mit dem Ball gemacht?
Ja, nur den entscheidenden, entscheidenden Stoß gegeben.
Nee.
Achso, den Ball habe
ich...
Nee, durfte ich nicht Ball.
Darf man unter Umständen... Ich glaube erst,
wenn man 3 oder 4 Tore macht, dann darf... Ich glaube, ab 3 Tore darf man den Ball behalten. In den Genuss hoffe ich, komme ich nochmal irgendwann in meinem Leben, aber würde ich jetzt nicht drauf setzen,
sagen wir mal so. Also wenn du 11 Meter schießen würdest, dann wäre das leichter, diese 3 Tore in einem Spiel zu machen.
Ja, sag das nicht, wenn ich unbeschadet am Punkt ankomme, dann... Weil ich danach in Ohnmacht.
Ich habe nur gerade gedacht an die Baseballspieler aus den USA, wenn die so einen Homerun aus dem Stadion hauen. Und es ist der erste Homerun. Hm. Nee, nicht nur das. Sogar wenn du das erste Mal den Ball getroffen hast mit deinem Schläger und er geht ins Feld und das ist also so eine Art Punkt, das nennt sich dann Hit, dann wird dieser Ball, und da sorgen alle dafür, von beiden Mannschaften, selbst die im Publikum, werfen den Ball zurück, damit dieser Ball, da wird sofort irgendwie was raufgeschrieben und der wird für diesen Spieler, damit er sich den dann zu Hause in die Vitrine legen kann, aufgehoben. Das ist da Tradition.
Ja, finde ich eine gute, oder? Würde im Fußball auch gut sein, dass man das mal...
Ja. Den Finalabend hast du ja nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung, aber das stärkste Bild, auch überhaupt aus der ganzen Zeit, diese 4, 6, 7 Wochen, die er zusammen wart, was ist am stärksten noch in deinem Kopf?
Ja, schon irgendwo dieses Bild, wo man auf den Platz gegangen ist und dann stand da dieser Pokal, es ist schon nicht so ein Pokal wie irgendein Pokal, sondern es ist halt der Pokal, den jedes Kind kennt, man hat ständig früher Weltmeisterschaft als Kind auf der Straße gespielt.
Der eigentlich ein bisschen hässlich ist eigentlich.
Ja, ne? Boah, ich finde den eigentlich nicht so schlecht. Nee, ich finde den cool. Und das war so der Moment und das Bild, was ich so eingebrannt hat.
Und da warst du wieder ganz klar?
Da war ich
das noch konntest klar, du auch genießen. Klar, ja. Ach, das war noch klar.
Beim Einlaufen, ja.
Ach so, den Moment.
Ja, genau.
Bevor ihr ihn hattet. Ich dachte, als ihr dahin gingt und ihn dann in die Hand bekommen habt.
Ja, der war natürlich auch sehr präsent und sehr stark, aber Einlaufen fand ich noch krasser.
Beim Einlaufen. Ja. Ach ja, wunderbar. Also Fußball ist für dich ja das Wichtigste im Leben. Du hast trotzdem Abi gemacht noch. Aber vermutlich war das nicht so ganz einfach, weil der Fußball schon so präsent war, oder? Dass da was werden könnte.
Ja, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich jeden Tag ermutigt haben, mein Abitur doch bitte zu machen. Ich habe es dann auch irgendwo hinbekommen. Aber natürlich hat man als junger Mensch dann, wenn es dann auch so in die Richtung geht, dass man es vielleicht schaffen könnte. Damals habe ich wirklich direkt gedacht, in der A-Jugend-Bundesliga habe ich gedacht, ja okay, du wirst ja auf jeden Fall Profi. Mhm. Aber jetzt zurückblickend muss ich sagen, da gehört so viel Glück dazu. Also ich habe mit so vielen Kindern zusammengespielt und war bestimmt nicht der Beste.
Ja.
Also zum Fußball Profi, da gehört neben Können, neben Talent, neben Ehrgeiz auch noch eine ganze, ganze Menge Glück. Also du musst so oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deswegen muss man sehr häufig dankbar sein, dass man diesen Beruf ausüben darf.
Ja.
Und wie ich gerade eben sagen wollte, ich bin froh, dass meine Eltern mich mehr oder weniger gezwungen haben, noch mein Abitur zu machen.
Und also ich meine, haben Sie gedroht mit irgendwas oder wie haben Sie es gemacht oder mussten Sie dich auch richtig tatsächlich ermahnen?
Nein, das nicht. Also ich war pflegeleichtes Kind. Also ich habe immer auf meine Eltern gehört und tue es auch noch. Mhm.
Ja. Hat sich gelohnt auf jeden Fall, denn von den ganzen Kameraden, mit denen du da gespielt hast früher, ich glaube vielleicht einer von 12 wurde auch wirklich ein Profi, ne? Von diesen Nachwuchsmannschaften, die das, alle auf dem Weg nach oben waren.
Ja, das wäre eine sehr, sehr gute Quote.
Sogar noch viel weniger, ne?
Viel weniger. Ja. Also und deswegen, also ich war bestimmt nicht der Beste, aber da gehört echt so viel Glück dazu. Und das muss man sich auch immer mal wieder so ins Gedächtnis rufen, dass man das auch dem lieben Gott zu verdanken hat.
Also du hast, und das ist auch das Schöne natürlich, du hast wirklich auch ganz bewusst die Karriere systematisch aufgebaut. Du hast keine großen Sprünge gemacht, auch wenn vielleicht schon mal irgendwie ein Angebot war. Aber Geld spielt bei dir jetzt nicht die wichtigste Rolle. Du bist ein Wohlfühltyp, oder? Du willst, dass die Umgebung stimmt. Oder bei wie vielen Millionen gehst du zu Barcelona?
Na, Barcelona ist dann so ein Verein, wo man vielleicht auch für kein Geld hingeht, ne?
Wirklich?
Also, ja, also da ist natürlich auch den Verein angesprochen, wo ich sage, boah, ach so. Generell ist das natürlich richtig. Ich habe an Gladbach schon so ein bisschen mein Herz verloren, muss ich sagen.
Mhm, toll.
Und da spiele ich einfach so gerne und selbst, es ist ja jetzt nicht so, dass ich täglich ein Angebot von einem europäischen Top-Club bekomme. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber generell ist es so, dass ich mich in Gladbach unfassbar wohlfühle, dass ich eigentlich den Verein, wie er ist, mit allem, was dazugehört, mit allen Sachen, die vielleicht auch nicht so rund sind. Ich liebe diesen Verein und deswegen spiele ich da total gerne. Und dann macht es natürlich auf dem Gehaltsniveau, wo man sich als Fußballer bewegt, sollte man nicht dem Geld hinterherjagen, weil das macht dann am Ende, macht das schöne Leben viel mehr aus als ein paar Euros mehr.
Aber gerade rund um die WM gab es doch sicherlich das ein oder andere Angebot, bei dem man zumindest überlegen konnte.
Ja,
oder?
Klar.
Also das schon.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Und du bist trotzdem, das hat man dir auch zugute gehalten, du bist geblieben bei den Gladbachern einfach. Ja. Das ist auch das, bei Jonas Hector einfach das Wunderbare gewesen. Der geht sogar in die zweite Liga.
Ja, also ich habe Respekt vor der Entscheidung und find sie gut, aber kann's auch nachvollziehen.
Ja. Für die Nationalmannschaft hat das zumindest für ihn keine Konsequenzen. Aber ist es schwieriger, als Zweitligaspieler immer präsent zu bleiben beim Bundestrainer?
Also mit Köln hat er davor die Jahre auch immer nur 34 Spiele gehabt, die hat er in der zweiten Liga auch.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es seiner Karriere einen Bruch geben wird in der Nationalmannschaft. Ja.
Erinnerst du dich eigentlich noch an den ersten Anruf als damals? Und du warst ja auch einer der Kandidaten, die wirklich eine Überraschung waren im WM-Kader 2014. Du wurdest nachnominiert noch. Wo war der Anruf? Wo warst du, als du den Anruf bekommen hast?
In Gladbach in der Kabine von Hansi Flick damals. Er hat mich angerufen. Er hat gesagt, dass ich beim Testspiel gegen Polen dabei bin. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich es auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und deswegen war natürlich ein toller Moment. Ja, war alles sehr spannend, schnell, wie im Traum.
Welche Rolle spielt Musik für dich? Also privat, sicherlich hören wir alle Musik. Für den Job, welche Rolle hat Musik da?
Ja, es ist, also wenn wir zu den Spielen fahren, ist das ja so üblich, dass jeder Spieler so ein bisschen so für sich ist, hat Kopfhörer im Ohr und da hört man natürlich dann Musik und auch Musik, die einen dann so ein bisschen motiviert.
Ja.
Ich habe da jetzt nichts so Bestimmtes, ich wechsle meine Playlist eigentlich immer. Mhm. Und also ich bin jetzt auch noch nicht so der Typ, der sich im Bus schon motiviert, deswegen höre ich auch mal vielleicht was Ruhigeres, sondern ich habe das dann eigentlich, wenn es dann auf den Platz geht, dann weiß ich sowieso, jetzt geht's los und dann bin ich eh da.
Ja.
Musik ist natürlich für jeden Menschen in unterschiedlichster Bedeutung, aber immer eigentlich auch schön.
Was sind denn deine Lieblingskünstler? Also die hast du ja sicherlich trotzdem.
Ja, also ich höre relativ viel Deutsch, weil Englisch verstehe ich nicht so gut und ich mag immer ganz gerne, wenn ich alle auch verstehe, was ich höre.
Okay, gut.
Und deswegen, also da habe ich aber eine ganz breite Facette. Also Xavier Naidoo höre ich gerne.
Ja, aber dieser Weg kannst du auch nicht mehr hören, oder?
Ja, also wenn er läuft, wenn du ihn jetzt spielst, dann höre ich mir den auch nochmal an. Aber,
Weil da sofort was ein Film abläuft.
Ja, das vor allem. Aber ja, also hab da eine breite Bandbreite.
Dieser Weg wird kein leichter sein.
Ja, aber hast du direkt super Bilder von der 2006 WM, also muss man sich auch mal wieder ins Gedächtnis holen.
Ah ja, genau, stimmt. Und 2014 war es ja Borani dann?
Genau, auf uns.
Christoph Kramer, dann wünschen wir dir noch eine ganz schöne Zeit im Fernsehstudio jetzt für die WM als Experte. Dankeschön. Bringt dir auch richtig Spaß. Gibt es noch richtig Urlaub? Also auch,
hatte ich
auch
schon.
Danach?
Ich war schon.
Du warst schon
3 Wochen Urlaub. Bali, Singapur, Hongkong.
Ach, um Gottes Willen. Einfach nur ausspannen oder auch Geschichte?
Ja, Hongkong ein bisschen Geschichte, Singapur auch ein bisschen Geschichte, obwohl die ja nicht so eine ganz krasse Geschichte haben.
Nee. Was gibt's in Hongkong? Also ich meine, englische Besatzung damals war ja,
ja
war,
ich gehörte. Ich war in Hongkong im History, im Museum of History.
Ja.
War sehr interessant, mal so die Geschichte von Hongkong, auch wie das entstanden ist und sowas.
Ja.
Ja. War leider auf Englisch. Von daher habe ich jetzt nicht alles ganz griffparat, aber nee. War doch auch sehr ja. interessant.
Aber Englisch schadet nicht jetzt. Also gerade wenn Barcelona yeah. irgendwann mal anklingelt oder yeah. so, da ist der Englisch ja. hilft erstmal, bevor man dann Spanisch
kann. Also ich kann auch alles, ich habe das andersrum als viele andere Menschen, ich kann alles eigentlich ausdrücken, aber ich verstehe es nicht, wenn die immer so schnell mit okay. ihrem Akzent mhm. reden. Das kriege ich nicht so schnell auf die Kette. Deswegen, aber ausdrücken schaffe ich.
Dann natürlich, nach der Fußball-Weltmeisterschaft, eine großartige Saison mit Borussia Mönchengladbach.
Wir geben alles.
Toi, toi, toi. Bist du abergläubisch in irgendeiner Weise? Hast du einen, was machst du, bevor du aufs Feld gehst?
Dann brauchen wir nochmal so lange. Also, ich habe ganz viele Sachen.
Okay, fangen wir mit den Schuhen an. Was machst du mit den Schuhen?
Den linken zuerst zu und den rechten ziehe ich zuerst an.
Alles klar. Steht Christoph auf dem linken?
Ja, CK.
Kramer? CK einfach. Warum links zuerst? Ich meine, woher kommt das? Irgendwann fängt das ja mal an.
Ja, also das, ich kann es nicht beantworten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das, ich denke auch gar nicht drüber nach. Das ist einfach drin.
Okay, was mit dem Trikot? Welchen Ärmel zuerst?
Ja, gleich.
Zack. Ach gut, Ärmel gleich. Okay, gut. Was gibt es denn noch außer Schuhe? Was kann man machen? Du betrittst den Platz. Mit. Wenn du das erste Mal das Grün betrittst, was machst du dann?
Dreimal mit links. Hüpfen so. Ja, hört sich echt ein bisschen strange an.
Aber nein, was hilft, hilft.
Ja, ja, eben, genau.
Das ist
ja es gibt auch so eine innere Ruhe. Ich gehe da nicht auf den Platz und denke so, boah, jetzt musst du dreimal mit links machen. Das passiert einfach so. Da
siehst ist du, drin. Und es gibt diese innere Ruhe. Und deswegen macht ja auch, und das wissen viele nicht, Ronaldo, bevor er diesen Freistoß macht, macht er ja diese vier energischen Schritte zurück. Mhm. Nicht nur, damit er die exakte Distanz richtig abmisst, auch weil er damit in so einen Tunnel kommt, in so ein Gewohnheitsding. Mhm. Und das ist natürlich bei dir dann im Prinzip das Gleiche.
Ja, ne? Das ist schön erklärt. So ist
sehr schön. Christoph Kramer. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke auch.
Und natürlich noch eine schöne WM.
Auch so.
Und demnächst dann vielleicht ja auch nochmal in der Nationalmannschaft.
Hoffen wir.
Für dich als Glücksbringer, als weiteren Glücksbringer, den SWR 3 Elch.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Der auch Mut, wenn man ihn einmal auf den Kopf stellt.
Ja, besser geht's ja nicht.
Super. Ja, und der muss dreimal links mohnen, viermal rechts das Geweih anfassen und dann bringt er Glück.
Ja, perfekt.
Talk mit Thies.